Der Herr möchte ja, dass wir Frucht bringen. Frucht zu seiner Ehre und natürlich für uns zur Freude. Ja, wir haben beide was davon, wenn wir Frucht bringen. Und das ist der Grund, warum wir uns mit der Bibel beschäftigen, warum wir uns auf das Evangelium stützen, weil das ist die zentrale Sache des Ganzen, was wir hier machen. Wir schauen auf das Kreuz, was da passiert ist. Der Paulus nennt das Evangelium das Wort vom Kreuz. Ja, die gute Nachricht unserer Erlösung, unserer Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus und all das, was eben am Kreuz da er für uns getan hat. Und er schreibt mal an die Philipper, Kapitel 1, Vers 6, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Also wir sehen, Jesus hat in uns ein Werk angefangen, dem, dass wir uns bekehrt haben, dass wir Kinder Gottes geworden sind, eine neue Schöpfung geworden sind, diesem Evangelium, dem Wort vom Kreuz, Glauben geschenkt haben und uns dazu bekannt haben, hat er angefangen und er wird auch nicht aufhören, er wird mit uns weiterarbeiten, damit wir Frucht bringen, immer mehr Frucht bringen, eben zu seiner Ehre und zu unserer Freude und vielleicht auch für viele andere auch zum Segen. Dazu sind wir da. Wir sind ja nicht als Christen da. Na ja, gut, sind wir gerettet und dann passt es schon. Wir sollen ja wirklich Frucht bringen. 1. Korinther 1,18 schreibt hier der Paulus, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Also dieses Evangelium, die gute Nachricht von dem, was am Kreuz geschah, da steckt Kraft drin. Gottes Kraft steckt da drin. Zum Retten, zum Segen, zum Heilen und so weiter. Für diejenigen, die das als Torheit hinstellen, als Käse oder was weiß ich, wie sie es abtun, die werden verloren gehen, sagt er hier. In Ewigkeit verloren, eine schlimme Sache. Aber wir, die wir uns auf das Wort vom Kreuz gestellt haben, durch den Glauben, wir sind errettet und wir werden errettet an dem Tag, wo wir diese Erde verlassen und direkt zum Herrn gehen. Und da gehen die anderen, die verloren gehen, nicht hin. Die haben einen anderen Platz, werden einen anderen Platz zugewiesen, einen unschönen Platz. Also dieses Wort vom Kreuz, wie es der Paulus nennt, was am Kreuz der Opferung von Jesu für uns geschah, ist die zentrale Botschaft des Evangeliums. Das ist einfach das Wichtigste der ganzen Sache. Alles andere wäre nichts wert, wenn dies nicht geschehen wäre. Und dieses Wort vom Kreuz muss wieder in den christlichen Gemeinden die Hauptsache werden. Es muss wieder ins Zentrum gestellt werden. Nicht das, was wir tagtäglich tun oder wie viel wir beten oder wie viel wir, was weiß ich, Bibel lesen oder sonst was, ist das Wichtigste. Das ist wichtig, ja, beten und Bibel lesen und studieren ist wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Ja, das ist weitaus wichtiger als alle unsere guten Werke und was weiß ich, sonstiges Zeug. Ohne diese Grundlage, dieses Erlösungswerk, ist ein menschliches Werk unterm Strich auch nichts wert. Die ganzen religiösen Gruppierungen, Gottesdienste und wie sie es immer auch nennen, wären nichts wert, wenn nicht die Grundlage, das Erlösungswerk von Jesus am Kreuz da wäre. Ja, und das muss eben wieder in den Gemeinden in den Mittelpunkt gerückt werden, weil ich habe festgestellt, in den letzten Jahrzehnten, müsste ich schon fast sagen, ist in den meisten Gemeinden den Leuten gepredigt worden, was sie tun müssen und was sie lassen sollen. Angefangen mit den 10 Geboten, aber auch neutestamentliche Gebote kann man ja jede Menge finden, so Anweisungen von Paulus, kann man ganz schnell ein richtiges Gebot draus machen und wenn du das nicht so magst, wie es da steht, dann bist du ein Sünder und sonst was. Aber da wird das Werk Jesu am Kreuz in den Hintergrund getreten, zur Nebensache. Und das soll nicht sein, das muss die Hauptsache sein und das muss im Vordergrund stehen. Ja, wenn du die Leute darauf ansprichst, dann das wissen wir ja, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Aber, kommt dann aber, man muss ja das halten und jenes tun und so weiter. Und ich sage, das ist ein Aberglaube, weil immer Ja, Aber gesagt wird. Unser Glaube muss auf dem Wort vom Kreuz gegründet sein. Dann wird man die anderen Dinge mehr oder weniger automatisch tun, weil da einfach die Verbindung dann da ist. Klar, es gibt in der Bibel viele Anweisungen und Dinge, die uns die Bibel lehrt, was gut ist, wenn wir das tun, oder was gut ist, wenn wir jenes lassen, oder was ist, wenn wir dieses oder jenes Schlechte oder Böse tun. Ja, gibt's. Aber das ist einfach nicht oder darf einfach nicht der Maßstab sein. Sonst werden die Christen wieder gesetzlich und fallen aus der Gnade. Das ist eine ganz schlechte Sache. Die Gemeinden, die das tun, das mit einem Gebot oder was muss ich tun, was muss ich lassen, da schleicht sich ganz schnell ein religiöser Geist ein und folglich Verdammnis. Weil du wirst nicht perfekt sein und dann stellst du fest, das habe ich nicht so richtig gemacht und jenes habe ich nicht so richtig gemacht. Und der hat gesagt, ich muss das so machen und der Pastor hat gesagt, ich muss aber das ganz anders machen. Und es entsteht Verwirrung und keiner kennt sich mehr richtig aus. Solche religiösen Geister, die geben sich dann gerne auch als Heiliger Geist aus und ziehen die Leute erst so richtig über den Tisch und in die Gesetzlichkeit hinein. Und dann wundern sie sich, wenn sie irgendwo die Freude an ihrer Errettung, ihrer Erlösung wieder verloren haben. Ist ja klar, weil diese Gebote und das ganze Gesetzliche legt Lasten und Decken auf die Herzen der Gläubigen. Dann übertüncht der religiöse Geist den Heiligen Geist und es ist einfach nicht mehr lebendig, das Glaubensleben. Ich sage, das ist ein antichristlicher Geist, ein gegen Christus, weil er die Botschaft vom Kreuz aus dem Blickfeld rückt und der Blick auf die Werke, Gebote halten, gerichtet ist. Und das ist die größte Gefahr für die Christenheit. Diese, ja, ich nenne es Werksgerechtigkeit, das einzuhalten, Gott mit eigenen Werken beeindrucken zu wollen, seinen Segen damit zu empfangen oder zu verdienen, das kommt von daher, das ist nur von Adam her, von der Frucht, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ja, was ist gut und was ist böse, was muss ich selber entscheiden, unterm Strich, was ist gut und was ist schlecht, das ist dann das Problem der ganzen Sache. Da hat uns, der gute Adam, der hat uns da was eingebrockt. Dieses Verhalten ist seitdem im Menschen drin, selber entscheiden zu wollen, was gut ist und was schlecht ist. Gebote erfinden unterm Strich und Regeln aufstellen. Und das Ganze hat dem Adam schon den Tod gekostet und all denen, die auch in dieser Schiene fahren, wird es auch den Tod bringen. Weil da ist kein Leben drin in diesem Baum. Ja, der Baum des Lebens, der ist für uns. Und nicht der Baum von einer Erkenntnis von Gut und Böse. Und Gott gab Adam nicht ein Gebot in erster Linie. Oh, da darfst du nicht essen davon, sondern eine Warnung, der sagt, wenn du von dem Baum isst, wirst du sterben, wird dieses und jenes Schlechte geschehen. Ja, er hat nicht ein Gebot gegeben, sondern eine Warnung. Ist nicht, du wirst sterben. Aber er hat trotzdem gegessen. Er ist auch wieder über den Tisch gezogen worden. Aber eben, das hat ihn dann abgetrennt vom Baum des Lebens. Und so ist es auch mit Christen, die wieder Werksgerechtigkeit aufrichten. Das muss ich tun, jenes muss ich tun, das andere darf ich nicht tun und so weiter. Und dauernd auf der Sünde umherreiten, da fallen die Leute aus der Gnade, sagt Galater 5,4. Und ich sage eins, da hast du die Arschkarte richtig gezogen, wenn du aus der Gnade fällst. Ja, bist zwar noch irgendwo Christ, aber es lebt nicht mehr so richtig, es funktioniert nicht mehr. Und du bemühst dich noch weiter, alles richtig zu machen und gut zu machen, aber es funktioniert nicht, weil das nicht der Weg des Glaubens ist. Das ist nicht die Frucht vom Baum des Lebens. Ja, die Frucht vom Baum des Lebens kommt von Jesus, weil er ist dieser Baum. Der Baum von Erkenntnis von Gut und Böse, der bringt egoistisches Verhalten daher. Ja, dieses egoistische Verhalten steckt seit Adam in allen Menschen ein Stück drin. Bei einem mehr, beim anderen weniger. Und die Folge ist, sie haben Religionen erfunden. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Religionen oder Weltreligionen und kleine Religionen es gibt. Aber es geht jetzt immer um Werke, immer um Regeln. Und das muss man einhalten, weil sonst ist man da nicht dabei und dann ist Gott nicht mehr gnädig und dann ist Gott zornig und dann keine Ahnung, was den Leuten alles so erzählt wird. Religion kann mit der Gnade nichts anfangen. Die Religion übergeht die Gnade und zerstört unterm Strich den Glauben. Ja, da wurden schon ganze Gemeinden geistlich zerstört. Ja, die gibt es vielleicht sogar noch, die Gemeinden, aber geistlich ist halt einfach sozusagen tote Hose. Und das passiert, wenn religiöse Leute in den Gemeinden die Oberhand bekommen. Das ist schlecht. Die Glaubensleute, die mit Jesus in Beziehung sind, die müssen die Gemeinden leiten und die Oberhand haben. Dann wird die ganze Gemeinde davon profitieren. Aber wir Menschen, wir sind ja nicht auf dieser Welt dazu da, um Gottes Gebote zu halten, sondern um eine Beziehung zu ihm zu haben. Um das geht's unterm Strich. Ja, Adam hatte eine gute Beziehung mit Gott. Die gingen spazieren, heißt es in der Bibel. Dazu hat Gott den Menschen geschaffen, dass er ja, Gemeinschaft mit ihm haben kann. Er hat Freude an den Menschen. Und das haben die Christen verloren mit ihren ewigen Geboten und das falsche Gottesbild, den Strafen, den Gott, wenn du das nicht so und so machst, dann aber wird dich dieses und jenes treffen. Das ist einfach eine dicke Lüge des Teufels. Beiß dem nicht mehr an, glaub das nicht mehr. Schau zu, dass du diese Gedankengänge losbringst. Sonst trägst du auch, wie viele Christen, diese Last der Verdammnis mit dir herum. Aber das hat dir nicht Gott gegeben. Ja, das ist eine Sache, die hat dir der Teufel untergejubelt. Oder religiöse Leute, die das Evangelium verdreht haben oder vermischt haben mit dem Gesetz. Und das funktioniert einfach nicht. Da fällst du aus der Gnade und viele merken es nicht einmal gleich, dass sie aus der Gnade gefallen sind. Weil erst einmal, ja, sind sie noch begeistert, weil sie das Gebot halten und weil sie dieses machen und weil sie keine Ahnung, was alles machen, fleißig mitarbeiten und Geld spenden und alles Mögliche, was ja jetzt nicht falsch ist in erster Linie. Aber wenn das Augenmerk darauf gerichtet ist und damit bei Gott Punkte gesammelt werden sollen, dann ist es plötzlich ja, nicht mehr gut. Es muss wieder auf das Kreuz geschaut werden, auf das Wort vom Kreuz, und man muss das einfach richtig einordnen. Ja, es gibt Leute, die das nicht als so wichtig oder nicht als maßgeblich anerkennen und lieber religiöse Riten bevorzugen, ja, oder dann noch zu irgendwelchen Heiligen oder Mutter Gottes oder Himmelskönigin und was weiß ich, zu wem sie alle noch beten, noch andere Mittler zu Gott erfinden. Ja, das bringt sie unterm Strich unter ein Gericht, ja, weil das ist die Sünde des Unglaubens. Ja, das ist das Problem. Wenn wir das mal anschauen, im 1. Korinther Kapitel 11, ab Vers 29, da steht dann auch ein paar Verse noch zum Abendmahl. Und diese Verse, die werden sehr oft missbraucht und da wird in der Christenheit aus dem Abendmahl schon eher ein Verdammnismahl gemacht. Weil sie sagen, du musst jetzt zuerst dich prüfen und dann musst du Buße tun und dann darfst du erst Abendmahl feiern. Und ja, machen unterm Strich den Christen ein schlechtes Gewissen. Und dann wird wieder der ganze Lebenslauf durchgeforscht. Wo habe ich noch gerade irgendwas? Weil ich muss ja jetzt auch was bekennen können, sonst stimmt ja was nicht mit mir. Irgendwo muss ich aber gesündigt haben, sozusagen. Und da werden diese Verse missbraucht. Ich lese mal vor, Kapitel 11, 29 und 30. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein guter Teil sind entschlafen. Was ist jetzt, wenn man denn, oder wie beurteilt man den Leib des Herrn nun richtig oder nicht richtig? Wir müssen auf das Opfer schauen und sehen, was er dort getan hat. Er ist richtig beurteilt. Er hat dort meine Strafe, meine Sünde getragen. Er hat mich dort freigekauft, er hat bezahlt. Ich bin durch das erlöst worden. Das ist der richtige Blick. Ja, nicht der Blick auf deine Sünden und jetzt muss ich wieder Buße tun, weil er hat die Sache mit der Sünde alles erledigt. Ja, und das, was hier der Paulus schreibt, da geht es ja vorher, wenn die zusammengekommen sind, der Wohlhabende, der hat viel zum Essen mitgenommen, hat sich hier seinen Bauch schon vollgeschlagen und hat vielleicht ein bisschen über den Durst getrunken und so weiter. Dem anderen, der nichts hatte, den Armen, hat er nichts davon abgegeben und da war das Abendmahl eher einfach ja, eine Party. Jetzt fressen wir so mal ein bisschen richtig so und den anderen geben wir nichts. Das war das, was der Paulus hier kritisiert hat. Und wer so in dieser Art und Weise das Abendmahl isst und trinkt, der bringt sich selber unter das Gericht, weil er den Leib des Herrn und sein Blutopfer nicht richtig einordnet. Und dann kommen eben durch das Gericht solche Fälle vor, dass sie schwach und krank werden und teilweise sogar vorzeitig sterben müssen. Also das ist das Problem gewesen. Also für uns ist es wichtig, das Wort vom Kreuz wieder in den Mittelpunkt zu rücken oder im Mittelpunkt zu halten, damit wir den Leib Christi, dieses Opfer, einfach immer wieder richtig beurteilen, dass es für uns geschehen ist, für uns gültig ist. Und wenn wir Fleisch und Blut, Brot und Wein, wenn wir es zu uns nehmen, was das für uns bedeutet. Ja, weil damit essen wir wieder vom Baum des Lebens, weil Jesus ist der Baum des Lebens. Und wenn wir sein Fleisch essen und sein Blut trinken, dann essen und trinken wir unterm Strich vom Baum des Lebens. Das heißt, wir nehmen Leben in uns auf. Ja, dieses ewige Leben fließt durch unsere Leiber. Und dann trinken und essen wir uns nicht zum Gericht, sondern wir essen und trinken uns gesund unterm Strich. Weil er unsere Leiden auch getragen hat, wenn wir es in richtiger Art und Weise verstehen und daraufhin im Glauben dieses Abendmahl zu uns nehmen. Also stehen wir fest auf dem Wort vom Kreuz und widerstehen den ganzen religiösen Geistern und ihren Lügen. Denn das Erlösungswerk ist nun einmal vollbracht. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Was am Kreuz geschah, dieser Tod von Jesus, dieses Opfer, niemand kann es rückgängig machen. Er ist wieder auferstanden und selbst die Auferstehung hat diese Kreuzigung nicht rückgängig gemacht. Die ist geschehen und das geht nicht. Wir haben keine Rückwärtszeitmaschine. Es ist fest und es ist gültig in Ewigkeit. Das müssen wir wissen und da können wir uns auch darauf stellen. Jesus hatte am Kreuz die letzten Worte eben gesagt, es ist vollbracht. Und dann neigt er das Haupt und übergab den Geist. Johannes 19,30. Er opferte sich freiwillig im Gehorsam für uns. So war seine Liebe zu uns. Und da hat er seinen Leib geopfert, seinen Leib für unseren Leib und sein Blut für unser Blut. Da ist getauscht worden unterm Strich. Und jetzt lese ich mal vor, was Jesus sagte beim letzten Abendmahl, als er mit seinen Jüngern Abendmahl feierte, am Abend vor seinem schlimmsten Tag, ja. Matthäus 26, ab 26. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus. Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Also ich sage ganz deutlich, dies ist mein Leib oder mein Fleisch und mein Blut. Esst, ja, beim Abendmahl essen wir seinen Leib und trinken sein Blut. Ja, durch Glauben natürlich, ja, weil im Anschauen ist es ja ein Brot und es ist ein Wein. Aber der Glaube nimmt es an, als ist es sein Fleisch und sein Blut. Und damit nehmen wir das auf, was er mit seinem Leib und seinem Blutopfer für uns am Kreuz erwirkt hat. Ja, wir setzen das für uns in Kraft, wenn wir das im Glauben richtig beurteilt nehmen. Wenn du natürlich da so diesen religiösen Trara vorher machst, oh, ich habe einen Sünder und jetzt muss ich erst Buße tun, mein ja, und jammerst da vor dich hin, dann schaust du nicht auf das Erlösungswerk, dann schaust du wieder auf deine Werke, die missglückt sind sozusagen. Also lass das sein, das mach nicht aus dem Abendmahl ein Verdammnismahl, sondern eigentlich ist es ein Freudenmahl, wenn du das erkannt hast, was er da für dich wirklich getan hat und was dir das bringt. Dann musst du eigentlich beim Abendmahl fast springen und tanzen. Das ist eine Überlegung wert, oder? Johannes 6, Abvers 54. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie die Väter aßen und starben, wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Eine sehr interessante Sache. Das heißt hier, wer sein Fleisch isst und sein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und er wird am letzten Tag auferstehen. Er sagt hier, mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Ja, das ist eine wertvolle Sache sozusagen, nicht bloß eine natürliche Nahrungsquelle, da steckt was dahinter. Und wer das tut, Fleisch und Blut essen und trinken, der bleibt in Jesus und Jesus in ihm. Die Verbindung bleibt bestehen. Und dann führt er hier noch aus, das Brot, das er gibt, seinen Leib, ja, das ist das wirkliche Himmelsbrot. Ja, nicht das Manna, das war schön und gut, die haben damals überleben können mit dem Manna, aber dieses Manna hat ihnen nicht ewiges Leben gebracht. Aber sein Brot, sein Fleisch, das, was Jesus gegeben hat, das bringt ewiges Leben. Ja, das sagt er hier, wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Wir haben ewiges Leben durch Jesus, durch das Fleisch, durch das Opfer, durch das Brot, das wir zu uns nehmen. Und wer das isst, die Bibel sagt aber in 3. Mose 17,11, im Blut ist Leben. Ja, da ist Leben drin in diesem Blut. Also denk nicht bloß, ja, da trinken wir jetzt also ein Tröpfchen Wein, aber es ist sein Blut. Es ist sein Blut, das wir nehmen. Sein Fleisch und es ist sein Blut. Aber das ist dein Glaube, der das dementsprechend so annimmt. Ja, der Verstand sagt, es ist ein Brot und es ist ein Wein. Der Glaube sagt, es ist sein Fleisch, also Jesu Fleisch und Jesu Blut. Und Jesus hat eben seinen natürlichen Leib, sein Fleisch, für uns geopfert. Und er trug in diesem Opfern am Kreuz unsere Leiden und Krankheiten und Gebrechen. Er trug unsere Armut, er trug den Fluch und er trug die ganze Sündenstrafe an seinem Leib, ans Kreuz und nahm das alles mit in den Tod. Er, Jesus, hat die Opferrolle eingenommen für uns. Ja, jetzt sind wir als Christen nicht mehr in der Opferrolle. Ja, er war das Opfer, darum hat er die Opferrolle für uns eingenommen. Aber das ist, wird für uns erst gültig, wenn wir eben diese Botschaft vom Kreuz, diese zentrale Botschaft für bare Münze nehmen, wenn wir das in den Mittelpunkt stellen und nicht anzweifeln, sondern klipp und klar sehen, Jesus hat sich für uns geopfert. Wir schenken praktisch dem Wort vom Kreuz unsere volle Aufmerksamkeit. Der Petrus schreibt es sehr deutlich, 1. Petrus 2, 24, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. In Jesaja 53 steht es ja noch ausführlicher dann. Aber er sagt hier, wir sind den Sünden abgestorben. Das ist eine Aussage, oder? Dann brauchen wir doch nicht mehr an unseren Sünden rumdoktern und suchen und wieder ausgraben. Ja, denn der mit Jesus gekreuzigt wurde und gestorben ist, der Sündige, der ist gestorben. Auferstanden ist ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung, ein Gerechter, ein Heiliger, einer, der vom Blut Jesu gewaschen wurde, einer, der den Sünden abgestorben ist. Und das bist du und das bin ich und alle die wirklich glauben. Also so können wir das sehen, dass wir, wenn wir sein Fleisch essen, dass wir seine Vollkommenheit, seine Gesundheit, seinen Segen und so weiter alles aufnehmen und wenn wir sein Blut trinken. Weil sein Leib ist geopfert zur Heilung unserer Leiber und sein Blut ist geopfert zur Reinigung unseres Blutes. Unser Blut wurde damit gereinigt von dieser adamitischen, sündigen Blutlinie. Das ist eine ganz tolle Sache, weil jeder Mensch hat von Adam her diese Erbsünde in sich. Aber das Blut von Jesus hat uns von aller Sünde gereinigt. Wir sind der Sünde abgestorben, weil wir eine neue Schöpfung geworden sind. Sein Blut hat unser Blut gereinigt. Das musst du ja mal drüber nachdenken. Die Sünden von Adam, Eva und unseren Vorfahren und auch unsere Sünden sind weggewaschen. Wir sind gereinigt davon. Ja, da doktern so viele Christen rum an Vorfahrenschuld und warum ihnen geht es schlecht, weil der Opa oder der Oma irgendwo irgendwas gesündigt haben und da wird da rumgebohrt und gesucht und getan. Da war es ganz einfach. Jesus, das Opfer, hat alles erledigt. Ja, die Sünde ist gesünd, wir sind der Sünde abgestorben und nicht zu 50%, sondern zu 100%, weil Jesus nicht halbes Werk gemacht hat. Und ich sage dir eins, das ist das Beste, das uns je passiert ist. Dann kannst du das sehen, dass das Beste ist, was dir und mir je passiert ist. Du kannst den Wert alles Geldes dieser Welt zusammennehmen und es kann dieser Tatsache nicht das Wasser reichen. Es ist so, weil du kannst mit dem ganzen Geld der Welt in der Ewigkeit in der Hölle schmoren. Und nützt dir gar nichts. Keine Chance mehr, du kannst dich da nicht rauskaufen damit. Aber du kannst das Opfer nehmen von Jesus und das für dich im Glauben annehmen. Dann ist es gültig und dann hast du eben das Ticket in den Himmel, in die Herrlichkeit des Herrn und bist freigesprochen, brauchst nicht mehr in Verdammnis und in Gericht gehen. Ihr wisst ja, die Bibel spricht auch immer vom Bekennen und ich bin da ein Befürworter. Dann ist vielleicht ganz sinnvoll, so ähnlich Bekenntnisse immer abzulegen. Du kannst sagen, durch das Opfer des Leibes Jesu für meine Krankheiten gehört mir Heilung für meinen Leib. Oder durch das Opfer des Blutes Jesu ist mein Blut von jeglicher sündigen Erblinie gereinigt und erlöst. Meine Sünde ist gesühnt. So ganz einfach, banal. Ja? Wenn dir sowas einfällt im Alltag, dann mach einfach wieder mal so ein Bekenntnis. Du brauchst es auch nicht lauthals tun, sondern du kannst es auch flüstern. Und wenn es aber passt, dann machst du wirklich auch mal lauthals, weil da legst du einfach noch mehr Gewicht hinein. Dein Bekenntnis aktiviert das, was du glaubst und was Jesus am Kreuz getan hat, was das Wort vom Kreuz sagt. Ja, und dann macht es die Erlösung für dich viel greifbarer und es kommt mehr in Existenz, es wird sichtbar. Dieser Jesus, nachdem er ja gekreuzigt wurde, gestorben ist und wieder auferstanden ist, ist ja dann in den Himmel aufgefahren, das wissen wir ja alle. Aber da war sein Job noch nicht zu Ende. Ja, er hat da als Hohepriester noch einen Job gehabt. Und das erklärt uns der Hebräerbrief im Kapitel 9 recht schön. Und er ging dann in das Allerheiligste, also unser Hohepriester. Und er sagt hier, nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ist er ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Diese Aussage, er hat uns mit seinem Blut eine ewige Erlösung erworben. Ewig heißt ewig. Ja, es hört nicht auf. Und er hat es erworben. Das heißt, er hat damit bezahlt. Und dann sagt hier der Schreiber weiter, denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinigung des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Also das Blut von Tieren und die Asche, die konnten die Menschen nur äußerlich vielleicht ein bisschen reinmachen. Aber hier sagt er, wie viel mehr dieses Blut des Christus? Wie viel mehr? Das sagt was aus, oder? Er hat sich selbst als Opfer gebracht, ohne Fehler. Also ein sündloses Opfer. Und das macht mehr als nicht bloß äußerlich ein bisschen waschen. Es reinigt unser Gewissen von toten Werken. Da sind wir wieder beim Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der Werke hervorbringt. Und das sind ja tote Werke. Das Gesetz zu halten sind tote Werke. Ja, das Gewissen wird durch das Blut von Jesus von diesem Verhaltensmuster gereinigt, damit Glaube Raum bekommt und nicht die Werke. Also Jesus brachte in den Himmel als Hohepriester dieses Opfer, das er selber war, vor den Thron Gottes. Und ich habe mir da mal ein bisschen Gedanken drüber gemacht und ich lese jetzt mal was, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Also nicht so, ja, so auf Knien reinrutschen, da, jetzt bin ich endlich da, ich armer Mensch oder so. Ich glaube, dass Jesus mit Freude in den Himmel gegangen ist, mit Freude zu seinem himmlischen Papa gekommen ist. Und Jesus hat ja in seinem hebräischen Dialekt wahrscheinlich Abba gesagt zu seinem himmlischen Papa. Wir sagen Papa und da sagen sie Abba. Und ich kann mir so gut vorstellen, wie Jesus da kommt und sagt, Abba, ich habe es getan, es ist vollbracht. Ich habe die Menschen erlöst, ich habe bezahlt, ich hab alles getan, was gefordert war. Ich habe mein Fleisch und mein Blut geopfert, Jetzt sind sie alle frei von der Sünde, frei vom Tod, frei von Satans Herrschaft. Ich habe die Satans Herrschaft über den Menschen gebrochen, der ist jetzt entmachtet. Ich habe die Sünde der ganzen Welt gesühnt und weggenommen. Ja, Papa, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, ich habe es durchgezogen. Es ist vollbracht. Halleluja. Ja, vielleicht kann man sich so vorstellen und vielleicht haben sich die beiden dann umarmt, vor lauter Freude, ein bisschen getanzt, ein bisschen gesprungen. Ich weiß es nicht, aber so könnte ich es mir vorstellen, weil es eben so eine wertvolle Sache war. Also die ganzen religiösen Vorstellungen, die Leute da haben, ich glaube, die kannst du in die Tonne klopfen. Gott ist ja nicht irgendwo ein Spießer, also ein freudiger Gott, ein lebender Papa. Und Jesus hat ihn so auch offenbar gemacht. Jetzt, wenn wir in Hebräerbrief Kapitel 9 noch einen Vers dazufügen, da heißt es im Vers 26, jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Ja, Vollendung der Zeitalter, das alte Zeitalter des Gesetzes und so weiter, die alten Bündnisse, das ist zu Ende, vollendet worden. Jetzt ist was ganz Neues. Er hat durch das Opfer am Kreuz die Sünde aufgehoben. Oh, Halleluja! Deine und meine und alle Sünde ist aufgehoben. Und das Gesetz ist zu Ende, das richtet dich nicht mehr, das verurteilt dich nicht mehr, das klagt dich nicht mehr an. Außer du lässt es dir wieder aufdrücken. Also denk mal viel drüber nach, über dieses Wort vom Kreuz. Meditiere darüber, damit diese Wahrheiten in dein Herz fallen können. Weil dann erst wirst du Frucht bringen. Wenn du es nur im Verstand hast, dann ja, ist es schon mal gut. Aber wenn dir das ins Herz geht, sozusagen in Fleisch und Blut übergeht, dann wird das Frucht bringen. Dann wird dir das ganz klar sein, dass du kein Sünder mehr bist, sondern ein Gerechter. Weil so viele Christen tragen insgeheim Verdammnis mit sich herum und versuchen dauernd irgendwie irgendwas zu tun, um das loszubringen und Gott zu gefallen, um Rechtfertigung zu erlangen. Und genau das ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Dieses Problem hat uns der Adam eingebrockt. Und Gott hat nicht umsonst gesagt, iss nicht davon, sondern vertraue mir sozusagen. Gut, und dann hat Jesus dieses Opfer im Himmel dargebracht und dann wurde das Opfer auch noch geprüft, also wie es auch im Alten Testament im Gesetz war. Es musste geprüft werden, ob das auch entsprechend war. Und man hat im Himmel festgestellt, es ist ein perfektes, ein sündloses Opfer und somit war es auch gültig und nach den Gesetzvorschriften rechtskonform. Das heißt für uns, unsere Erlösung und Rechtfertigung ist rechtskräftig geworden und besiegelt. Besiegelt mit seinem Fleisch und mit seinem Blut. Das ist gültig geworden. Machst du nicht mit deinem Zweifeln oder Falschglauben wieder ungültig, sondern bleib dabei. Es ist vollbracht, es ist gültig, es ist rechtswirksam. Ja, dieser Vertrag ist unterschrieben worden. Ja, Jesus hat diesen Vertrag mit seinem Blut unterschrieben. Als unser Stellvertreter, als Mensch. Und wir haben durch unsere Bekehrung, durch unser Bekenntnis zu Jesus, wir sind da in diesen Vertrag mit hineingenommen worden. Und der ist rechtsgültig und rechtswirksam in Ewigkeit. Die Trennung von Gott ist damit aufgehoben. Das trennende Element, die Sünde, hat Jesus weggenommen. Also glaube es, bekenne es und es wird sich massiv in dein Leben auswirken. Okay, du musst damit kalkulieren, der Feind möchte das verhindern, er möchte dir wieder was anderes unterjubeln. Es kann passieren, dass wieder religiöse Leute um die Ecke kommen und die sagen, nein, nein, so ist es nicht. Oder das Internet, irgendein Prediger oder Plapperer, der das wieder anders erklärt. Und die Entscheidungsgewalt liegt aber bei dir. Wem glaubst du nun? Also ich sage dir eins, bleib beim Wort vom Kreuz. Bleib bei dem, was ich euch heute aus der Bibel vorgelesen habe. Da bist du auf der richtigen, auf der sicheren Seite. Und dieser Glaube an dieses Wort vom Kreuz, der bewirkt was. Der bewirkt, dass der Heilige Geist Bahn hat, um Wunderwerke zu wirken. Für dich und für mich und für viele andere auch. Wenn ich hier den Beweis mal vorlese, Galater 3,5, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken, oder tut er es aus der Kunde des Glaubens? Ja, natürlich aus der Kunde des Glaubens, ja, weil der Paulus im Galaterbrief sehr stark dieses Thema bearbeitet. Der Heilige Geist ist uns gegeben worden, damit er Wunderwerke für uns und unter uns wirkt. Egal was, ob Heilungen, Befreiungen, Segnungen, Führung, was er alles so auf Lager hat. Und er tut es nicht, weil wir Gesetz halten und Gebote halten, sondern er tut es, weil wir dem Wort vom Kreuz Glauben geschenkt haben. Da kannst du auch wieder ein Bekenntnis drauf machen und sagen, Heiliger Geist, du hast freie Bahn zu wirken, weil ich an das Wort vom Kreuz glaube. Du hast alle Rechte, um an mir und für mich zu wirken. Das ist jetzt mehr ein Gebet wie ein Bekenntnis, aber so kann man das machen. Weil Gottes Kraft steckt im Wort vom Kreuz. Gottes Kraft steckt im Evangelium. Ja, Römer 1,16 sagt der Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht, dem Wort vom Kreuz. Schämt er sich nicht. Es ist Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden. Ja, das Wort vom Kreuz gibt Heil, gibt Erlösung, gibt Rettung, gibt Heiligung, gibt Freisetzung. Es macht dich einfach Gott angenehm. Und dieses Wort vom Kreuz ist einfach für Christen die ausschlaggebende Sache. Es gibt nichts Wichtigeres. Darum lasst uns das Wort vom Kreuz nicht aus den Augen verlieren. Lasst es uns immer im Mittelpunkt halten, im Mittelpunkt unseres Glaubens, weil dann sind wir unserer Erlösung sicher. Ja, und selbst dann, wenn du mal einen Bock schießt und einen Fehler machst und irgendwas anstellst, keine Ahnung, kann ja passieren, soll aber nicht, ist schon klar. Und umso mehr du mit Jesus gehst, umso weniger wird es sein, weil er immer mehr die Führung in deinem Leben einnimmt. Aber wirklich, wenn du irgendwann mal einfach sündigst, dann schau auf dieses Kreuz. Lass das nicht aus den Augen verlieren. Die Israeliten haben auch auf diese eherne Schlange geschaut, die Mose am Stab hingehängt hat. Und dann sind sie geheilt worden, weil ihnen die Sünde vergeben wurde. Das ist genau das Bild dafür. Also bleiben wir in dieser Richtung. Ich habe jetzt zum Abschluss noch ein paar Schriftstellen, die das Ganze einfach bekräftigen. Die möchte ich jetzt einfach noch vorlesen. Das erste ist Epheser 1,7. In ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Ja, in ihm haben wir das. Und was haben wir? Die Vergebung der Vergehungen, die Vergebung der Sünden nach seinem übergroßen Reichtum seiner Gnade. Ja, die Gnade von Jesus ist einfach riesengroß, will er hier sagen. Und damit hat er uns alles vergeben durch sein Blutopfer. Epheser 2,13. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Also in der Position in Christus, durch den Glauben, durch das Schauen auf das Wort vom Kreuz, sind wir, die wir einst fern waren, getrennt von Gott waren wegen der Sünde, sind wir durch dieses Blutopfer nahe geworden. Das heißt, wir dürfen uns wieder ihm nahen, wir dürfen kommen, weil wir ja keine Sünder mehr sind. Wir dürfen vor den Gnadenthron hintreten und dürfen dort bitten, wir dürfen Lobpreisen, wir dürfen anbeten. Aber wir sollen hingehen in seine Gegenwart, in den Bereich des Geistes. Das dürfen wir. Der Vorhang ist im Tempel zerrissen, als Jesus am Kreuz starb. Das heißt, der Weg ist wieder frei. Ja, jetzt haben wir noch Kolosser 1 ab Vers 19. Es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Durch ihn, durch Jesus, hat Gott alles mit sich versöhnt. Er hat Frieden gemacht. Gott hat Frieden gemacht durch das Blut von Jesus, das er am Kreuz vergossen hat. Frieden zwischen ihm und dir. Ja, Frieden, sagt er, zwischen Himmel und Erde unterm Strich. Wir waren entfremdet, also getrennt von Gott. Feinde, warum? Wegen den Sünden. Ja, die Gesinnungen in bösen Werke, sagt er hier. Wir waren Sünder und waren entfremdet, aber durch das Blut und durch das Fleischopfer hat er uns mit sich versöhnt. Ja, versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Gott selber hat uns heilig gemacht, tadellos, also du wirst immer getadelt und gerichtet, unsträflich, keine Strafe mehr. Und er hat dich und mich vor sich hingestellt. Das heißt wieder, wir dürfen uns ihm nahen, wir dürfen kommen. Warum? Wegen dem Kreuz und dem Opfer, das da dran geschah. Darum ist dieses Evangelium die zentrale Botschaft, das Wort vom Kreuz, für Christen das A und O. Darum schauen wir auf das, lassen uns nicht davon abbringen. Im Gegenteil, wir lassen uns immer noch mehr dazu hinziehen. Darum predige ich das auch immer wieder, weil der Feind versucht, ganz klar und deutlich in eine andere Richtung zu ziehen. Und da gibt es dämonische Mächte, die sind extra dafür ausgesandt, die Christen wieder in religiöse Fahrwasser zu bringen, die Christen wieder den Blick von Jesus wegzurichten und auf die eigenen Werke und auf Angst vor Strafe und so weiter. Und da müssen wir uns einfach wappnen. Darum das Wort vom Kreuz. Vielleicht hört sich der eine oder andere das immer mal wieder an oder durchgemischt, weil ich predige ja das bei uns auch. Sind nicht immer ganz genau gleich, die Predigten. Und darum ist es ganz gut, wenn man sich auch die anderen mal anhört. Es ist auch gut und angenehm, wenn man die Predigten dann weitergibt, ob jetzt vom Internet her oder CD, weil wir erreichen ja immer nur ein paar Leute. Aber es sollen eigentlich alle Christen und auch die noch keine Christen sind, sollen das hören, damit sie Christen werden, gerettet werden. Ja, und die aus der Ferne sind, sollen ja nahe werden, eingepfropft werden in den edlen Ölbaum. Und so hat es immer der Paulus ausgedrückt. Ausgepfropft aus dem unedlen Ölbaum, aus dem Stammbaum Adam, des sündigen Stammbaum, heraus, hinein in den heiligen, reinen, sündlosen Stammbaum, eingepfropft. Was Besseres kann einem Menschen nicht passieren. So, okay, jetzt wollen wir mal den Herrn loben und preisen, weil wer das jetzt aufgenommen hat, diese Botschaft, der hat einen Grund zum Loben und zum Preisen, oder?